Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Dass ich knapp angekommen bin, lag jetzt nicht an mir, sondern an der Bahn, weil mein Zug, den ich eigentlich nehmen wollte, ausgefallen ist und auch andere Züge nicht nach Ulm, von wo aus ich weiter hätte fahren müssen, gefahren sind. Und ich bin froh, dass ich dennoch angekommen bin. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ganz beeindruckt auch von der Arbeit, die Frau Pfanner, Frau Neumeier und ihre ganzen vielen Kolleginnen hier machen, von dieser Arbeit in dem Vorarlberger Kinderdorf und was sie da auch tun zur Unterstützung von Kindern und Eltern. Das ist auch mir ein ganz, ganz großes Herzensanliegen. Ein paar Sachen zu meiner Person, damit Sie so ein bisschen wissen, wer ich bin. Ich heiße Cornelia Mack, ich bin 62 Jahre alt, seit 40 Jahren verheiratet. Wir haben im Februar unseren 40. Hochzeitstag mit großer Freude gefeiert. Bin sehr dankbar, dass ich das so feiern kann mit meinem Mann und bin auch gerne verheiratet mit ihm. Auch das ist mir ein großes Anliegen, dass Ehen gelingen und dass das auch eine gute Basis sein kann für einen selber und auch für Familien. Da ist es etwas, wo ich immer auch drum ringe und drum kämpfe mit Menschen, dass das gelingen kann. Es gibt auch Scheitern, das weiß ich auch. Auch dann ist es wichtig, dass man einen Weg nach vorne findet. Sozialpädagogik habe ich studiert mit Schwerpunkt Psychiatrie. Ich habe meinen Beruf dann zunächst als Mutter ausgeübt, also sozusagen im Ehrenamt meinen Beruf ausgeübt und auch als Pfarrfrau, weil mein Mann ist Theologe und jetzt im Ruhestand. Und so wie ich das verstanden habe, war das eigentlich ein halber Beruf. Also ich habe das mit großer Leidenschaft und Liebe gemacht. Und habe dann, als die Kinder größer waren, als die Jüngste im Kindergarten war, habe ich dann angefangen mit dem, was ich jetzt heute mache. Vorträge halten, Bücher schreiben, Beratungsarbeit. Das sind so die drei Standpunkte in meinem Leben. Und das, was für unsere Ehe, was uns in unserer Ehe verbindet, das verbindet auch das, was als Überschrift über meinen Büchern und über meinen Vorträgen steht. Nämlich die Verbindung von Glaube und Psychologie. Und ich habe so einen Lieblingssatz, der heißt, die Bibel ist das beste Psychologiebuch der Welt. Und ich kenne mich eigentlich ziemlich gut aus in der Psychologie. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich so psychologische Theorien kennenlerne oder psychologische Systeme und dann feststelle, aber das stimmt ja schon alles, was Sie da sagen, aber das steht ja genauso schon in der Bibel. Das werden Sie nachher merken beim Thema Geschwister. Die Geschwisterforschung ist jetzt etwa 120 Jahre alt. Alfred Adler hat die begründet und hat bestimmte Dinge herausgefunden, wie bestimmte Geschwisterpositionen bestimmte Verhaltensmuster mit sich bringen. Wenn man jetzt die Geschwistergeschichten in der Bibel anschaut, finden Sie die ganzen Verhaltensmuster auch schon. Hochinteressant. Oder noch ein Beispiel möchte ich kurz nennen. Das schweift zwar ein bisschen vom Thema ab, aber einfach um das nochmal zu erklären. Ich habe mich sehr viel auch mit dem Thema Angst beschäftigt. Ich habe auch in der Beratungsarbeit immer wieder Menschen mit Angststörungen. Und es gibt zum Beispiel so eine besondere starke Form der Angst, das ist die Panik. Panikattacken, vielleicht kennen Sie das. Und da gibt es eine sehr gute Therapie, die sogenannte Konfrontations- oder Expositionstherapie. Es gibt verschiedene Namen dafür. Das heißt, also eine mögliche Weise, wie man die Panik in den Griff bekommen kann. Ich laufe, wenn ich Situationen habe oder Dinge, die mich in Angst und Schrecken oder in Panik versetzen, ich laufe nicht davon, sondern ich stelle mich. Ich gehe hinein in diese Situation. Ich konfrontiere mich. Denn die Erfahrung ist die, dass wenn ich ausweiche oder weglaufe, dann weitet sich das ja immer mehr aus und ergreift immer mehr Bereiche. Sondern ich gehe hinein, ich kriege vielleicht tatsächlich eine Panikattacke, werde merken, dass so die ganzen Körperreaktionen dann so hochkommen und ich denke, ich sterbe jetzt. Ich sterbe aber nicht dran. Noch nie jemand an einer Panikattacke gestorben. Finde ich auch sehr tröstlich. Und dann werde ich die Erfahrung machen, irgendwann bricht diese Panikwelle über mir zusammen oder löst sich sozusagen auf und dann habe ich es überlebt. Und beim zweiten Mal wird es weniger und beim dritten Mal grüßt es mich nur noch so von ferne. Das ist Konfrontationstherapie. Das ist jetzt sehr grob vereinfacht dargestellt. Jetzt können wir denken, das haben Psychologen erfunden. Nee, die Idee kommt von Gott. Es gibt eine ganz spannende Geschichte in der Bibel. Falls Sie die mal nachlesen wollen, kann ich Ihnen auch gerne die Bibelstelle dazu sagen. Da wird Mose von Gott in ein Gespräch geführt und wird berufen zu einer besonderen Aufgabe. Und bekommt in diesem Gespräch eine Panikattacke, denn auf dem Boden liegt eine Schlange. Und er will wegrennen. Das ist eine typische Panikreaktion. Und Gott sagt zu Mose, nicht wegrennen, geh hin, nimm die Schlange in die Hand. Das macht Mose dann und die Schlange wird dann in seiner Hand zum Stab. Das ist der Stab, falls Sie die Geschichten kennen, mit dem er später Wasser aus dem Felsen holt oder das Rote Meer teilt, damit das Volk Israel trockenen Fußes hindurchgehen kann und sonst noch ein paar Sachen macht. Psychologisch ausgedrückt, das, was ihn in Angst und Schrecken versetzt hat, wird zum Machtmittel. Und das stimmt so. Jede bewältigte Angst wird zum Machtmittel, weil sie mich stärker macht, wenn ich sie bewältigt habe, weil ich dran reife und dran wachse. Nur so eins von vielen, vielen Beispielen, an denen man deutlich machen kann, warum ich so begeistert bin davon, inwiefern die Bibel ein Psychologiebuch ist, auch ein Psychologiebuch ist. Und das ist einfach was mein Leben auch prägt und ausmacht. Und ich werde ab und zu an ein paar wenigen Stellen bei diesem Vortrag auch da nochmal drauf zurückkommen. Heute soll es um Geschwister gehen. Und es ist gut, dass es so ausgeschrieben wurde, Geschwister oder auch keine Geschwister, wie das mein Leben prägt. Beides prägt uns natürlich, ob wir Geschwister haben oder ob wir sie nicht haben. Und was ich Ihnen von ganzem Herzen wünsche, dass dieser Abend Ihnen in vielerlei Weise helfen kann. Zum einen, dass er Ihnen helfen kann, sich selber besser zu verstehen. Ach so, ach Mensch, ich dachte immer, das kommt daher oder das ist nur mein Problem. Ach, das hat das was mit meiner Geschwisterposition zu tun. Ist ja interessant. Oder, dass Sie, falls Sie verheiratet sind, sagen, ach, jetzt verstehe ich, warum mein Ehepartner an meinen Stellen immer so sich verhält oder so sich benimmt oder so fühlt oder so. Oder, falls Sie Kinder haben, ich nehme mal an, es sind viele da, die Kinder haben, dass Sie auch mit Ihren Kindern vielleicht danach ein bisschen anders umgehen können oder manches besser verstehen können. Oder im Blick auf Ihre Eltern. Kommt da nachher nochmal drauf. Es kann sehr hilfreich sein und sehr spannend, die eigenen Eltern und ihren Erziehungsstil mal daraufhin zu befragen, in welcher Geschwisterposition waren die denn? Das hilft auch zum Verständnis, vielleicht auch zur Versöhnung. Manche brauchen Versöhnung mit ihren Eltern und ihrem Erziehungsstil. Auch das kann helfen. Und natürlich auch in allen anderen Bezügen, in denen sie drinstehen. Ich komme da nachher nochmal drauf. Kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und das wünsche ich Ihnen, dass dieser Abend dazu beitragen kann. Die Geschwisterbeziehung ist die längste Beziehung, die wir haben. In aller Regel ist es die Beziehung, die wir am längsten in unserem Leben haben. Ja, wenn Sie mal drüber nachdenken. Ehepartner ist nicht so lang, Eltern nicht so lang, unsere Kinder auch nicht, sondern die Geschwister sind die längsten Beziehungen, die wir haben. Jetzt ist natürlich eine Gefahr bei diesem Thema, dass, wenn ich jetzt heute Abend über die Geschwisterpositionen spreche und wie sie uns prägen, dass wir dann denken, wir müssten alles unter diesem Gesichtspunkt sehen. Und dann wird es schief. Und es kann auch sein, dass Sie heute Abend sagen, bei mir stimmt es so nicht. Oder bei meinem Ehepartner stimmt es so nicht. Oder bei meinen Kindern stimmt es so nicht. Und das kann immer sein, dass Sie den Eindruck haben, so bei mir ist es irgendwie nicht so. Deswegen möchte ich gleich vorneweg eine Vorbemerkung machen oder eine Klammer um das ganze Thema stellen. Es gibt viele weitere Faktoren, die unsere Persönlichkeit natürlich auch prägen. Und das müssen wir immer mitbedenken. Und wenn Sie nachher sagen, so stimmt's nicht, dann kann es sein, dass einer oder mehrere dieser anderen Faktoren so vorrangig oder so vorherrschend in Ihrem Leben sind, dass es deswegen für Sie nicht stimmt. Und wenn Sie es nachher während meines Vortrags denken, so stimmt's nicht, dann denken Sie doch diese Relativierung bitte immer mit, damit es nicht zu einseitig bei Ihnen dann ankommt. Zur Prägung unserer Persönlichkeit gehört das soziale Umfeld, die Werte der Ursprungsfamilie. Ich möchte mal zwei Beispiele machen. Es gibt Familien, die haben das oberste Ziel, möglichst viel Geld haben und viel Reichtum ansammeln und dadurch Eindruck machen. Wenn das die Werte sind meiner Ursprungsfamilie, prägt mich das natürlich. Vielleicht finde ich irgendwann einen Weg, mich davon ein Stück weit zu lösen oder andere Werte zu finden, aber zunächst mal prägt mich das. Anderes Beispiel, es gibt Familien, die haben die Werte, möglichst vielen Menschen Gutes tun und Liebe in dieser Welt verbreiten und zum Frieden beitragen und helfen, dass Menschen zurechtfinden, so wie sie das in ihrer Arbeit hier auch machen. Ja? Dann prägt mich das auch als Kind. Dann sage ich, Geld ist nicht so wichtig. Davon werde ich letztendlich auch nicht glücklich. Das ist ein wichtiger Faktor in der Prägung meiner Persönlichkeit, der dazugehört. Und eben nicht nur die Geschwisterposition. Dann das Familienklima. Wie war es zu Hause? War es geborgen, herzlich, warm, sicher? Oder war es despotisch, war es kalt, war es verunsichernd? Wusste ich nie, wo ich dran bin? Das prägt mich natürlich. Dann das Konfliktverhalten. Wie war das? Hat immer die große Schwester recht gehabt? Oder der kleine Bruder? Oder der Vater? Oder die Mutter so heimlich vielleicht? Oder konnte man offen sprechen und Kompromisse finden, sodass irgendwo alle dann auch zu ihrem Recht und ihrer Würde kamen? Das prägt. Dann die Grundtemperamente, die wir mitbekommen haben. Es gibt in der Psychologie ganz, ganz viele verschiedene Kategorisierungsmöglichkeiten von Persönlichkeiten. Eine davon sind die vier Grundtemperamente. Das ist eine der bekanntesten Kategorisierungsmöglichkeiten, die wahrscheinlich fast jede und jeder kennt. Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker und was habe ich jetzt vergessen? Bitte? Melancholiker, vielen Dank, genau. Und das prägt natürlich auch dieses Grundtemperament, das ich mitbekommen habe. Zwei Beispiele. Ein cholerisches erstgeborenes Kind wird anders durch die Welt gehen wie ein phlegmatisches. Logisch, ja. Oder ein sanguinisches jüngstes Kind wird die Welt anders erleben als ein melancholisches jüngstes Kind. Auch klar, oder? Also auch das prägt. Dann das Geschlecht der anderen Geschwister. War ich die Einzige oder der Einzige? Und das andere waren dann entweder Mädchen oder Jungen. War ich deswegen was Besonderes? Oder waren wir nur Mädchen oder nur Jungen? Das prägt dann auch. Und traumatische Einschnitte sind natürlich auch für eine Hypothek möglicherweise auf dem eigenen Leben, die es vielleicht auch verhindern können, dass ich meinen Platz in der Geschwisterreihe einnehme. Wenn irgendwas Schweres war, ein schwerer Todesfall in der Familie oder ein Drama, eine Katastrophe oder Gewalterfahrungen, das sind alles Traumata, die es verunmöglichen können, dass ich meinen Platz in der Geschwisterreihe und in der Familie einnehmen kann. Natürlich spielt auch Vererbung eine Rolle. Ich beobachte jetzt bei unseren Enkeln zum Beispiel Verhaltensmuster oder Vorlieben, die ich von meinen Großeltern her kenne. Das kann niemals Sozialisation sein. Das ist Vererbung. Das prägt auch. Und jetzt noch, ich hoffe, das kann man hinten noch lesen. Ein letzter Hinweis, und da wird schon deutlich, wie komplex dieses Thema ist. Auch die Geschwisterposition der Eltern prägt natürlich mein Gewordensein. Nicht nur meine Position. Und da mache ich jetzt mal, greife ich mal ein bisschen vor. Man sagt, wenn im Erziehungsstil sind so die Erstgeborenen, die sagen, aber ich sage, wo es lang geht und was ich sage, müsst ihr tun. Ja, so dieses Das ist so ein bisschen typisch für die Erstgeborenen. Ich bin selber Erstgeborene, deswegen darf ich das sagen. Die Zweiten sind oft eher so ein bisschen so im Widerspruch. Ein bisschen rebellisch. Kann man alles auch ganz anders machen oder ganz anders sehen. Ja? Dritte, die erziehen so, mal gucken. Wird's heute nicht, wird's morgen. Ist auch egal. Nicht so schlimm und so. Ja? Und so. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Und jetzt kommt die Komplexität dieses Themas. Ein erstgeborenes Kind. Die Erstgeborene vertreten am meisten die Werte der Eltern in aller Regel. Sie wollen den Eltern es ganz recht machen und sind den Eltern ja auch am nächsten von den Geschwistern, oft so ein Bindeglied zwischen den anderen und den Eltern und wollen loyal sein gegenüber den Eltern und es machen wie die Eltern. Machen zweite und dritte dann oft nimmer so, aber die ersten. Nehmen wir jetzt mal an, ein Erstgeborenes wird von zwei Zweitgeborenen erzogen. Also von zwei Rebellen, zwei Widersprecher. Was macht das Erstgeborene? Es übernimmt die Art der Eltern, des Widersprechens oder des Rebellischen ein Stück weit und wird dann, obwohl es erstgeboren ist, möglicherweise ein bisschen rebellisch. Weil es so sozusagen den Eltern gegenüber loyal ist oder es macht wie die Eltern. Verständlich? Also da merken Sie, wie komplex dieses Thema ist. Das ist jetzt sozusagen die erste Relativierung, die ich bei diesem Thema machen wollte, damit deutlich wird, dass es natürlich noch viele andere Faktoren gibt, die auch mein Gewordensein prägen und eben nicht nur die Geschwisterposition. Wir haben vorhin miteinander diskutiert. Normalerweise mache ich bei diesem Vortrag eine Gesprächspause, wo ich Sie schicke in Gruppen, wo Sie sich in Ihrer Geschwisterposition unterhalten können, für 5 Minuten etwa. Jetzt haben wir überlegt, ob das in diesem Raum geht. Was meinen Sie denn? Kriegen wir das hin? Schwierig. Also, man könnte es vielleicht so machen, haben wir überlegt, dass sie sich so mit Handzeichen verständigen, wo ist in meinem Umkreis eine Erstgeborene oder ein Erstgeborener oder ein Zweiter oder ein Einzelkind oder so. Und dass die 2, 3 sich dann vielleicht so zusammenfinden für eine kurze Gesprächseinheit. Meinen Sie, dass wir das hinkriegen? Kriegen wir das hin? Versuchen wir das nachher mal? Gut. Damit Sie jetzt aber wissen, zu welcher Geschwisterposition Sie denn gehören, Es kann ja sein, Sie wissen das gar nicht so genau. Oder Sie meinen, Sie wissen es und stellen dann fest, es stimmt gar nicht. Möchte ich ein paar Dinge erklären, was wichtig ist, um den eigenen Platz in der Geschwisterreihe zu wissen oder zu kennen. Da fangen wir mal an mit dem Altersunterschied. In der Geschwisterforschung sagt man, wenn zwischen zwei Kindern 4,5, 5 Jahre liegen, fängt die Reihe sozusagen von vorne an. Also dann ist das Kind, das dann wieder geboren wird, entweder wieder wie ein erstes oder wenn keins mehr geboren wird, auch wieder ein Einzelkind oder eben ein Einzelkind. Vielleicht manches Nesthäkchen, das dann jüngstes und Einzelkind so ist. Verständlich? Also das ist schon mal wichtig, das zu wissen. Dann in einer Patchwork-Familie kann es auch kompliziert sein. Ich habe eine Freundin, die ist das erste Kind der Mutter und das dritte des Vaters. Und sie ist viele Jahre mit einer Halbschwester aufgewachsen. Sie sagt, sie weiß nicht, was sie ist. Sie ist ein bisschen Erste, sie ist ein bisschen Dritte, sie ist ein bisschen Zweite. Aber auch das hilft ihr zu sagen, da ist von allem ein bisschen was in meinem Leben. Und es zeigt ihr auch, das ist Teil meines Lebens, dass ich da eine komplexe Herkunft habe. Und deswegen ist es gut, wenn man sich darüber auch Gedanken macht, wie ist das bei mir. Dann Tod, Krankheit oder Behinderung eines Geschwisterkindes. Spielt auch eine wichtige Rolle. Ich werde oft gefragt, wie ist es denn, wenn das Geschwisterkind vor mir gestorben ist? Rück ich denn danach? Eine ganz wichtige Frage. Nehme ich dann den Platz ein? In aller Regel sagt man nein. Es ist gut zu sagen, ich bleibe auf meinem Platz. Es gibt jetzt natürlich Ausnahmen, wenn zum Beispiel dieses Kind in den ersten Wochen der Schwangerschaft schon gestorben ist. Man sagt so bis zum 5. Monat spielt es dann nicht so die Rolle. Aber wenn es dann ab dem 5. Monat nicht leben konnte, aus irgendwelchen Gründen, dann ist dieses Kind ein Kind, das einen Platz in der Geschwisterreihe hat. Und dann bleibe ich sozusagen auf dem hinteren Platz. Das ist dann der richtige Platz für mich. Viele Probleme in Lebensbiografien entstehen dann, wenn jemand meint, er müsse jetzt das Kind, das gestorben ist, vertreten. Oder sozusagen was wiedergutmachen für die Eltern. Oder sie trösten, indem man sozusagen diesen Platz dann einnimmt. Und das geht nicht gut. Das kann man nicht machen. Man kann nicht die Stellvertretung für jemand anderen übernehmen. Dann auch Zwillinge und Mehrlinge. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wie ist das, sind Zwillinge da? Ja, Entschuldigung, habe vergessen, sage ich gleich noch. Zwillinge und Mehrlinge. Die Zwillinge oder Mehrlinge, die haben eine Reihenfolge in der Geburt. Und das ist dann auch die Reihenfolge im Platz. Also wenn Sie Zwillinge kennen und die sich Ihnen vorstellen, dann werden die meisten sagen, ich heiße sowieso und ich bin ein Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester von, ich bin aber die oder der Zweite oder Erste. Ja, ist so? Ja, schon. Ist wichtig. Also auch bei Drillingen oder Vierlingen. Ich habe vergessen, Behinderung und Krankheit. Es gibt zum Beispiel, es ist oft in Familien, dass ein behindertes Kind da ist, dann wird ein jüngeres danach geboren, das gesund ist. Und es wird dann die Erfahrung machen, ich überhole von den Fähigkeiten her das Kind, das behindert oder krank ist. Oder dieses kranke Kind kann nicht so viel wie ich. Trotzdem ist es wichtig, dann zu sagen, ich bin trotzdem nicht vor dem, sondern ich bin hinter dem. Also ich kann es letztlich nicht überholen. Ich muss ein Stück weit das akzeptieren, dass dieses Kind nicht so viel kann. Aber ich bin trotzdem dann das Zweite oder das Dritte, je nachdem. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Erholung der Reihe ab dem 4. Kind, habe ich noch nicht gesagt. Nach dem 4. Kind, wenn die dicht hintereinander sind, sagt man, fängt die Reihe wieder von vorne an. Das 4. ist dann wieder wie das 1., das 5. wieder wie das 2., das 6. wie das 3., das 7. wie das 1. das und so weiter. Verständlich? Wenn die eng beieinander sind, die Reihen, ja? Wenn man 5 Kinder hat, dann ist das 4. wieder wie das 1. und das 5. wieder wie das 2., wenn die eng beieinander sind in der Reihe. Wenn es nicht unterbrochen wird, durch einen Abstand von 4,5, 5 Jahren, dann fängt die Reihe da nach dem wieder von vorne an. Verständlich? Ich zeige Ihnen hier noch eine kleine Grafik, wie sich die Kommunikation in einer Familie verändert durch die Anzahl von Kindern. So sieht die Kommunikation in einer Familie aus mit einem Kind. So sieht sie aus mit 2 Kindern. So sieht sie aus mit 3 Kindern und so sieht sie aus mit 4 Kindern. Sieht schon mal krass aus, oder? Ist ja nur eine Grafik. Aber sie macht deutlich, wie komplex dieses System ist, wenn viele Kinder da sind. Da gibt's Parteiungen, da gibt's vielleicht Konflikte, da gibt's Gruppierungen, da gibt's Koalitionen oder auch Feindschaft, Rivalitäten, manchmal auch wechselnde. Und es ist interessant, wenn man das einfach weiß und wenn man es ein Stück weit dann auch beobachten oder auch analysieren kann. Ich frage jetzt mal, ich würde jetzt mal gerne versuchen, diese kleine Gesprächseinheit zu machen, ohne dass sie sich groß bewegen müssen, vielleicht so ein bisschen, dass sie zueinander finden. Wer von Ihnen ist denn erstgeboren? Okay, das ist so 60%, das ist meistens so. Ich erkläre auch nachher, warum das so ist. Schauen Sie sich mal bitte nochmal um, die Erstgeborenen, damit Sie einen Gesprächspartner finden. Es reicht, wenn Sie so 2, 3 haben, ja? Okay? Hat jede von und jeder von Ihnen jemand im Blick, mit dem man sich unterhalten kann? Okay. Wer ist Einzelkind? Das ist jetzt auch interessant. Ein Einzelkind? Sonst noch jemand? Sind Sie die Einzige? Gibt es wirklich nur ein Einzelkind? Da hinten. Schauen Sie sich mal geschwind. Da sind, können Sie sich so anschauen, dass Sie sich nachher kurz finden zum Gespräch? Finden Sie sich? Ja? Die Einzelkinder, können Sie noch mal ganz kurz die Hand heben, bitte? Sehen Sie sich? Gut, okay. Da auch noch jemand hier. Also, wunderbar, da haben wir schon eine kleine Gesprächsgruppe. Sie finden sich dann, ja? Ja? Gut. Ich zeige das mal hier geschwind, nochmal diese Aufstellung. Wer ist zweites Kind? So, schauen Sie sich doch mal in Ihrem Umfeld um, finden Sie einen, halten Sie in der Hand noch oben, finden Sie Gesprächspartner, die zweite, ja? Ja, vielen Dank fürs Licht, das ist prima jetzt. Okay? Gut. Wer ist drittes Kind? Schön. Wunderbar. Gucken Sie sich bitte um, dass Sie Gesprächspartner haben. 2 oder 3? Wunderbar. Klappt das? Und jetzt, wer ist jüngstes Kind? Da meine ich jetzt natürlich nicht zweite oder so, die als jüngst sind, sondern von der größeren Geschwisterschaft. Jüngste? Das dritte, der dritten bleibt beim dritten am besten. Die Jüngsten, gucken Sie die Jüngste sich bitte kurz an, dass Sie sich finden. Sehr schön. Ich glaube, das war eine gute Idee von Ihnen, das so zu machen. Und deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie jetzt etwa 5 Minuten in diesen Gesprächsgruppen, die wir jetzt sozusagen gebildet haben, sich unterhalten. Was war das Besondere? Was war schwierig? Was war gut? Gute Gespräche.
Zwischen meiner Schwester und mir sind 7 Jahre. Bin ich jetzt Erstgeborene wieder oder bin ich Zweite?
Eigentlich sind Sie Erstgeborene. Okay. Oder eine Älteste wieder. Oder ein Einzelkind. Je nachdem, wenn da noch welche gekommen sind, Mama, dann sind Sie eigentlich ein Einzelkind.
Aber meine Schwester ist ja trotzdem da.
Ja, aber.
7 Jahre halt älter.
Aber 7 Jahre sind 7 Jahre, gell?
Genau. Und meine Frau hat 7 Jahre dann Einzelkind, weil sie nicht.
Eben, genau.
Wir waren im Ausland und sie waren nicht mit.
Deswegen gehen Sie ruhig mit zu der Einzelkind. Sie ist auch Einzelkind.
Ich weiß nicht mehr, wo das Einzel.
Da hinten waren Sie da, an der Wand.
Einzel.
Da hinten sind die jetzt, die Einzelkinder.
Da hinten sind
hinten
die
rechts, an der Wand. Okay. Fragen Sie einfach nochmal. Nehmen Sie sie mit, dann haben Sie, sind Sie schon sofort, genau.
Und wo gehören Sie hin?
Das ist ganz, ganz schwierig.
Ganz schwierig?
Ich bin eigentlich Dritter, aber bin ich dann auch der Jüngste, weil das Vierte wieder als Erstes gezählt wird?
Nee, also Sie sind dann schon Drittes.
Aber das Jüngste ist immer das Jüngste, obwohl es dann auch wieder das Erste ist als Vierte.
Ja, ja, das ist wenn das Vierte das Jüngste ist, dann ist es schon das Jüngste. Hat aber schon. So Züge des Ersten, so perfektionistisch oft und ach, ja.
Ich weiß nicht, ob das noch an ist. Ich glaube, ja.
Ich bin eher der, genau den Sie beschrieben haben. So. Das machen wir schon.
Genau.
Nur mit der Ruhe.
Ja, genau. Eben, das ist so.
Es hat immer noch funktioniert.
Ja, eben, es funktioniert ja auch. Genau.
Sie selbst?
Ich bin Älteste.
Älteste, haben Sie eh gesagt.
Ja, ja.
Mhm. Aber echte Älteste. Und viele Geschwister?
Ja, vier. Drei.
Drei,
ja. Ja, ja. Also wir sind vier. Vier Kinder ist schon toll. Wir haben auch vier.
Ja.
Aber es ist schon interessant. Es ist ganz oft so, dass kaum Einzelkinder da sind.
Das kommt mir, ja, das ist vielleicht in der Generation noch, aber...
Ja, die sind nicht so gern mit anderen zusammen. Die machen es allein aus.
Ja. Ja.
Ist so.
Die kommen auch nicht auf solche Vorträge.
Nicht so gerne.
Ja.
Schon interessant, ja. Ja, ja.
Jetzt bin ich ja gespannt, was es da für Eindrücke gibt.
Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht, diese Lösung das so zu machen. Das mache ich, glaube ich, in Zukunft immer so. Das ist viel besser. Das klappt super. Super Idee gewesen.
Ja,
ja,
ist sonst schwierig.
Ja, das ist prima so.
Haben Sie eigentlich die Zeit im Auge? Oder brauchen
ich habe die
nicht
Uhr da im Auge. Nein, ich habe die Uhr im Auge.
Ich bin ganz entspannt, ja, ja. Und schaue nicht.
Brauchen oder? Sie nicht. Ich bin Erstgeborene. Ich versuche das pünktlich zu beenden.
Ich auch.
Aber wir haben ja die. Ja, ja. Sie auch Erstgeborene. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also ich sage ja ganz sicher kann ich es nicht sagen, wie lange ich brauche, aber ich peile mal fünf nach an.
Ja, klingt na, ganz machbar. Nur
ja, ja.
Ob ich den Job habe oder nicht. Manchmal habe ich ihn und dann nehme ich ihn sehr ernst.
Nee, brauchen Sie keine Angst haben. Ich krieg's hin. Ich hab's im Griff.
Ich kann auch lassen.
Ja, ist gut. Wie schätzen Sie das Publikum ein? Kann man da durchaus auch nochmal so ein paar biblische Bezüge machen oder stört es die Leute eher?
Ich habe zwei, drei Rückmeldungen dazu bekommen, die ein bisschen irritiert waren. Mhm. Ich würde es vielleicht hinten anstellen, also nicht so vordergründig machen.
Ja, ja.
Also es war nicht negativ, aber es war irritiert.
Mhm.
Und ich denke, dass wir uns wirklich auf das Thema konzentrieren, ohne zu viele Bezüge zu machen. Macht Sinn.
Ja, ja.
Also so habe ich es jetzt gehört, mehr habe ich nicht gehört.
Ist gut, ja.
Aber das waren so drei Rückmeldungen.
Ja.
Unter anderem von meiner Chefin.
Schwägerin?
Von meiner Chefin.
Also von der Chefin,
ja, die
okay.
Ja, Daniela Wagner.
Ah ja, okay.
Hinten steht sie an der Wand. Nur, dass sie
ist gut. Ja, ja. Ja, ich dachte, ich frage mal.
Es kommt auch ganz drauf an, wir haben hier ein komplett gemischtes Publikum.
Ja.
Wenn das katholische Bildungswerk bei uns organisiert, ist das ein völlig anderes.
Ja, ja.
Aber das ist hier nicht.
Ist mir schon klar, ja. Ist mir schon klar.
Also bewusst, es muss auch das Kinderdorf bewusst sehr überkontrastiert sein.
Ja, ja, ist klar. Ja, ja, ja.
Würde wahrscheinlich Sinn machen.
Ja, ja. Aber es war ja jetzt hoffentlich nicht irgendwie bedrängend für die Leute, was ich gesagt habe.
Nein, aber sehr wohl, das ist aufgefallen.
Ja, ja, das darfst du auch.
Das ist schon was
anderes. Ja, ja. Ja, ja.
Die Bücher sind andere, oder?
Ja, ja. Ja, ja, genau. Noch zwei Minuten.
Irgendwo finde ich dich als Erstgeborene. Beim Perfektionismus.
Aber ich habe das vorher gesehen, aber ich kann nur lassen. Aber ich habe sie gleich fragen müssen, ob das mit der CD von mir soll oder ob sie das macht, oder? Aber das ist schon auch schon. Also das ist einfach meine Arbeit auch, oder?
Ja, ja. Genau.
Aber das kann ich schon so, diese mittendrin.
Ja, nicht ein Kind als drittes Kind, das haben wir schon diskutiert. Ehrlichkeit, keine Frage.
Na, also
aber Chaos,
Chaos, ich würde die überhaupt nicht bezahlen.
Na, aber das, was die Frau Macht vorhin beschrieben hat, dieses jetzt haben wir alles mit der Ruhe, das wird schon, das machen wir.
Ja.
Und wenn nicht gestern.
Ja, ist eine gute Kombi, ja, ist so. 1 und 3 ist eine super Kombi. Ja, ganz genau. Ist so. Ja, ja. Ja, ja. So, jetzt hätte ich gerne wieder Ton, wenn das möglich wäre. Kann ich wieder bitte Ton haben? Liebe Tontechniker, könnt ihr mir bitte wieder Ton geben? Ja, es wird. So, ich hoffe, dass ich jetzt Ihre Gespräche unterbrechen darf. War's interessant? War's ergiebig? Ich verzichte immer ganz ungern auf diese Einheit, weil meistens ist diese Erfahrung, die, dass ich merke im Gespräch mit einem Mensch, das ist ja genau wie bei mir. Und da ist ja ganz viel Ähnlichkeit und es kommt von der Geschwisterposition. Ich hoffe, dass das heute so war, heute Abend, und dass Sie davon, von diesen Gesprächen profitieren können. Und ich möchte jetzt durch diese 5 Gruppen, die wir gebildet haben, einfach nochmal durchgehen und nochmal so ein paar Erklärungen zu den einzelnen Geschwisterpositionen abgeben. Ich fange mit dem ersten Kind an. Und das erste Kind ist vorne. Logisch, oder? Das wird als erstes geboren. Aber das macht ja ganz viel mit dem ersten, dass es vorne ist. Denn es ist der Vorangeher. Geht anderen Geschwistern voran, aber auch sonst im Leben geht es voran. Ich sage euch, wo es lang geht, kommt man schön hinterher. Ja, das ist so der Stil der Erstgeborenen. Ich weiß, was richtig ist und ihr müsst machen, was ich sage. Oder auch, sagen wir mal so, bei Wanderungen oder Führungen. Erstgeborene, wenn sie gut zu Fuß sind, finden sich in aller Regel in kürzester Zeit vorne wieder. Stimmt's? Es ist so, oder? Ist der richtige Platz. Da hinten ist nicht der richtige Platz. Also ich spreche jetzt hier immer auch von mir. Ich bin ja auch Erstgeborene, ja. Ich muss vorne sein. Alles andere geht nicht. Ja, ich fühle mich ganz unwohl, wenn ich nicht vorne bin. Das ist mein Platz. Dieses Vorangehen vor einer Geschwisterreihe. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt als Kind, ich muss den Weg freischlagen durch den Dschungel, damit alle anderen hinterherkommen können. Ich habe, als ich dieses Buch über Geschwister geschrieben habe, da haben viele mitgeschrieben aus ihren Erfahrungen, aus ihren Geschwisterpositionen heraus. Eine Frau, die im Schwarzwald, Hochschwarzwald, sagt Ihnen was? Ja, so viel Schnee und so, also ähnlich wahrscheinlich wie hier auf den Bergen. Die hat beschrieben, ich fühlte mich immer wie der Schneepflug, der den Weg frei macht, damit die anderen hintere freie Bahn haben. Ja, also dieses Gefühl haben Erstgeborene ganz oft, ich muss den Weg frei machen. Oder anderes Beispiel. Ein Mann erzählte mir, also wenn ich mit meinem Bruder spazieren gehe, der rennt mir immer vorne weg, immer einen Schritt vor mir. Dann habe ich ihn gefragt, ist denn der Bruder der Erstgeborene? Ja. Ja, sehen Sie, daher kommt es. Die Erstgeborenen sind immer die Tempomacher, die Schrittmacher. Die sind meistens, wenn sie körperlich fit sind, in Spaziergängen oder Wanderungen immer einen Schritt vorne weg. Das ärgert dann die mitlaufen oft. Warum rennst du so? Aber das hat damit was zu tun. Das ist der richtige Platz vorne. Und natürlich auch dieses ganz starke Muster der Erwartungserfüllung. Ich muss die Erwartungen anderer Menschen erfüllen. Ich muss tun, was von mir erwartet wird. Ich muss es den anderen recht machen. Und ich darf nicht Fehler machen. Ich darf nichts falsch machen. Ich muss es allen recht machen. Sonst stimmt's nicht. Und es kann ein ganz, ganz großer Druck auf dem Leben der Erstgeborenen sein, dass sie sich ganz schnell schlecht fühlen oder schuldig fühlen, wenn sie Erwartungen nicht erfüllen oder wenn sie anscheinend irgendwelche Fehler machen. Sie sind dann auch Kronprinz oder Kronprinzessinnen. Von den Erstgeborenen gibt es die meisten Bilder. Stimmt? Beim zweiten macht man vielleicht auch noch. Aber beim dritten vergisst man es dann. So. Naja, okay. Die Erstgeborenen, die kriegen zunächst mal alle Liebe, alle Energie, alle Zeit, alle Kraft der Eltern ab. Und die Eltern wollen es natürlich auch recht machen mit den Erstgeborenen, ist ja klar. Und wenn dann ein zweites Kind kommt, dann wird dieses Erstgeborene entthront. Das ist sicher bekannt, das hört man immer wieder. Plötzlich geht die ganze Kraft und Energie zu dem Baby. Und dann kommen die Verwandten und sagen, ach, wie süß, ach, guck mal, ach, alter, alter, ach, bist du auch da? Na so. Das ist dieses Gefühl. Ja? Und dieses Gefühl ist, kann sehr, sehr tief sitzen, sehr tiefe Kränkung im Leben sein. Da immer so das Gefühl haben, da kommt jemand oder jemand, also einer oder eine, die nimmt mir was weg. Diese Zweitgeborenen, die sich dann so gut einrichten im Leben. Unmöglich, oder? Geht doch gar nicht. Das kann ein Grund sein für Konflikte im Beruf oder auch in Ehen, dieser Konflikt zwischen 1 und 2. Ich mache mal ein Beispiel. Alfred Adler und Sigmund Freud. Sigmund Freud war Erstgeborener, Alfred Adler Zweitgeborener. Er beschreibt das auch, dass er als Zweitgeborener so diese rebellische Art hat. Und Sigmund Freud hat damals, da gab es in Wien so Gesprächscafés, Gesprächstreffs, wo man über bestimmte Themen diskutiert und geredet hat. Und Sigmund Freud hat dann eben auch den Alfred Adler dazu eingeladen und hat so seine Erkenntnisse ergossen über die Menschen, die da waren. Die mussten alle brav nicken und zuhören. Und Alfred Adler hat gesagt, ich sehe das aber anders. Oder das kann man aber auch ganz anders sehen. Aber nee, das stimmt so nicht. Hat widersprochen. Typisch Zweitgeboren. Sigmund Freud hat sich so geärgert, dass er Alfred Adler einfach rausgeschmissen hat. Und dann haben Kommentatoren in psychologischen Büchern, kann man das nachlesen, geschrieben, und wieder einmal hat er Kain den Abel erschlagen. Falls Sie die Geschichte von Kain und Abel kennen, ja. Hochinteressant, da ist ja dieses Urmuster von 1 und 2 beschrieben. Der Erste erschlägt den Zweiten, weil er es nicht ertragen kann, dass es dem so gut geht. Oder dass der das so anders sieht. Oder dass der sich so gut einrichtet im Leben. Denn das können die Zweiten. Im Gegensatz zu den Ersten. Die haben da ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich gut einrichten. Und deswegen ist das eine tiefsitzende Kränkung im Leben, die sich dann in anderen Bereichen eben auch niederschlagen kann. Erstgeborene sind auch perfektionistisch orientiert. Das muss alles seine Richtigkeit haben. Wenn was nicht stimmt, auf der Straße irgendwelche Verkehrsregeln, irgendwelche Ampeln kaputt sind oder irgendein Druckfehler in der Zeitung, der sinnentstellend ist, dann muss sofort ein Leserbrief geschrieben werden oder man muss beim Ordnungsamt anrufen oder beim Bürgermeister anrufen. So geht das nicht. Kennen Sie das als Erstgeborene? Also ich kenne das sehr gut. Ich kann es nicht ertragen, wenn was nicht perfekt ist. Da kann man auch sehr drunter leiden, unter diesem Perfektionismus. Man kann auch frei werden davon, aber es ist so, dieses Urmuster des Perfektionismus. Ich muss mich darum kümmern, dass es hier hell genug ist, dass es hier warm genug oder nicht zu warm ist oder dass die Leute genug Luft haben, dass es alle Plätze stimmen. Das ist so dieses, ich muss mich darum kümmern. Ich bin zuständig und wehe, ich mache es nicht. Wenn es da nicht funktioniert, dann bin ich schuld, weil ich habe es ja gesehen. Das ist dieses tiefsitzende Muster. Diese Schuldgefühle, die dann oft sich ganz schnell melden und man denkt dann, nur weil ich jetzt nicht gehandelt habe, deswegen bin ich jetzt dran schuld, dass da hier eine Katastrophe passiert ist. Erstgeborene haben auch oft eine tiefsitzende Ängstlichkeit in sich. Das liegt daran, dass sie die Versuchskaninchen sind. Naja, logisch, oder? Die Eltern probieren Erziehung. Naja, die haben das ja noch nie gemacht. Die wissen ja nicht, wie das funktioniert, oder? Und dann kriegen die Eltern natürlich einen riesen Schreck, wenn dann dem Kind irgendwas was nicht passt. Oder wenn es krank ist, der erste Schnupfen und sofort ins Krankenhaus und so. Ja, also diese Unsicherheit, das überträgt sich auf das Lebensgefühl des Erstgeborenen. Und deswegen sind Erstgeborene ganz gut in Katastrophenfantasien und all den Vorstellungen, was alles so passieren könnte. Das können Erstgeborene recht gut. Sie sind auch Hüter von Recht und Ordnung. So geht's nicht. Also das muss man anders machen. Schlägt sich nieder in den Berufen, die Erstgeborene wählen. Ein ganz hoher Prozentsatz von Richtern, Rechtsanwälten, Controllern und Polizisten sind Erstgeborene. Sie können mal nachfragen in Ihrem Bekanntenkreis. Fragen Sie mal nach, wenn Sie Juristen kennen oder Richter oder Controller, sind meistens Erstgeborene. Sie sind sehr leistungsorientiert und auch sehr initiativ. Sie übernehmen ganz oft die Initiative, weil sie sich dazu auch berufen fühlen oder auch verpflichtet fühlen, es zu machen. Und sie sehen das Leben als eine ernste Angelegenheit. Das Leben ist eine ernste Angelegenheit, da gibt es vor allem nichts zu lachen. Wirklich nicht. So viel Schlimmes auf dieser Welt, oder? Also gut. Also das ist so das Muster des Erstgeborenen, dieses Disziplin und Ernsthaftigkeit. Und die Welt muss verbessert werden. Unbedingt. 60% ungefähr heute sind Erstgeborene hier in diesem Raum. Mir ging das immer so, ist immer so bei meinen Vorträgen. Überhaupt, also nicht nur bei dem Thema, sondern bei allen Vorträgen. Ich frage bei meinen Vorträgen einfach mal, wer von Ihnen ist hier Erstgeboren? 50-60% immer. Ich habe das dadurch gemerkt, dass ich also am Anfang, als es noch kein PowerPoint gab, habe ich immer so Handzettel dabei gehabt, für jede Geschwisterposition einen Handzettel. Und dann durften sich die Leute aus ihrer Geschwisterposition den Handzettel mitnehmen. Und immer haben mir die Handzettel für die Erstgeborenen gefehlt. Die waren immer aus. Dann habe ich mal gefragt, wer ist denn hier alles Erstgeborener? Und dann habe ich festgestellt, dass ganz, ganz viele, also 50-60% Erstgeborene sind. Und das ist, wie gesagt, immer so. Ich sage Ihnen auch, warum das so ist. Also ich sage das jetzt aus meiner Erfahrung heraus. Warum gehe ich zu einem Vortrag? Warum gehe ich zu einer Fortbildung? Warum gehe ich zu einem Seminar? Warum? Da lerne ich dazu, oder? Da kann ich die Welt besser machen, oder? Das ist doch der Grund. Da habe ich was begriffen und dann kann ich es in Zukunft anders machen. Also das ist immer meine Motivation. Ich nehme mal an, dass die anderen Erstgeborenen diese Motivation auch in aller Regel haben. Erstgeborene sind auch in aller Regel Verantwortungsträger. Alle amerikanischen Präsidenten außer Trump. waren Erstgeborene. Fast alle Bundeskanzler oder Bundeskanzlerinnen, Erstgeborene und auch sonst. Verantwortungsträger sind ganz häufig Erstgeborene. Leiter von Gruppen oder Kreisen oder in Initiativen oder Vereinen. Ganz, ganz häufig Erstgeborene. Nicht immer, aber ganz häufig. Jetzt kommen wir zum Einzelkind. Das Einzelkind macht diese Erfahrung, ich bin alleine. Und fast jedes Kind wünscht sich eigentlich Geschwister. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten Kinder wünschen sich Geschwister. Und dieses Gefühl der Einsamkeit kann dann auch bedrängend sein oder auch verärgernd oder verletzend sein. Und es ist wichtig, dass Einzelkinder wissen, warum sie alleine geblieben sind. Dass sie eine Antwort darauf finden. Es kann ja unterschiedliche Gründe geben. Vielleicht wollten die Eltern mehr Kinder, aber es hat nicht geklappt. Oder vielleicht waren die Eltern so durchgeplant und haben gesagt, das Kind ist unser Projekt, eins reicht, mehr machen wir nicht. Es kann auch sein, dass Eltern mehr Kinder wollten, aber dann haben sie dieses eine Kind bekommen und dieses Kind war so anstrengend, dass sie gesagt haben, also mehr schaffen wir nicht, also anders geht es nicht. Ja? Könnte auch sein. Also egal, was der Grund dafür ist, es ist wichtig, dass ich weiß, warum. Es hilft, um meine Lebensgeschichte sozusagen oder mich zu verorten im Leben oder muss einzuordnen, warum das so ist. Meistens sind die Einzelkinder zunächst mal der Mittelpunkt des Universums, so wie jedes Erstgeborene ja auch, aber das hält dann eben an, das bleibt dann so. Ich bin immer die wichtigste Bezugsperson in der Familie, immer das Wichtigste und das ist der Grund, warum Einzelkinder dann oft auch zu Einzelgängen und Alleingängen neigen und oft gar nicht so gerne unter Menschen sind. Es ist ganz oft so, dass wenn ich dann Gruppen einteile und frage, wer ist Einzelkind, dass sich meistens ganz wenige nur melden. Es ist etwas, was Einzelkinder nicht so gerne machen, dass sie so viel mit anderen zusammen sind, sondern sie haben es gelernt von klein auf, dass sie alleine zurechtkommen müssen, dass sie deswegen dann auch sich alleine durchkämpfen. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt, die waren beide Einzelkinder und die haben gesagt, wir machen ganz viel auch alleine, ohne den anderen. Das ist einfach so das Muster, das wir kennen. Und es stört uns auch nicht, dass wir das so machen. Sie sind wenig peergruppenorientiert. Also zumindest die Einzelkinder, die dann im familiären Rahmen aufwachsen, ohne eine Kita. Bei einer Kita ist es wieder anders. Also die Peergruppe ist die gleichaltrigen Gruppe. Und in der gleichaltrigen Gruppe, also gehören die Geschwister dazu, also das sind sozusagen die horizontalen Beziehungen, nennt man das. Die Vertikalen sind die zu den Autoritätspersonen, die horizontalen Beziehungen zu den Gleichaltrigen. Und da mache ich ja die Erfahrungen, die ich brauche, um in der Welt ein Stück weit auch zurechtzukommen, wie man sich streitet und wieder versöhnt, wie man was teilt oder wie man auch etwas verteidigt und wie man sich darin dann orientiert in dieser Welt, wie man zu Konflikten, wie man Konflikte löst oder auch gemeinsame Sprache entwickeln, Geheimsprache. Manche Geschwister haben Geheimsprache. Das ist was Tolles, ja. Niemand versteht uns, nur wir zwei oder nur wir drei verstehen uns. Die Eltern wissen überhaupt nicht, wovon wir reden. Das ist ja super, gell? Wir verbünden uns gegen die Eltern. Das sind so Peergruppenerfahrungen, Geschwistern, die den Einzelkindern fehlen. Deswegen wirken sie immer wie kleine Erwachsene. Schon im Kindergarten sind sie unglaublich schlau und auch sehr gewählt in ihrer Ausdrucksweise, weil sie nur die Erwachsenen haben. Die haben eben nicht die Geschwistersprache, sondern die Erwachsenensprache. Und genau das ist wiederum der Grund, warum Einzelkinder ganz oft Mobbingopfer werden. Denn sie wirken so altklug, so Besserwisser. Du willst was Besonderes sein, gell? Und dann können sie sich nicht wehren, wenn sie gemobbt werden, weil sie das nicht gelernt haben, sich zu wehren, sich zur Wehr zu setzen. Und zu sagen, nee, also hau da auch mal drauf. Das getrauen die sich dann gar nicht, zurückzuschlagen. Das macht man nicht. Ja, meine Eltern schlagen mich ja auch nicht. Und ich schlage die auch nicht, also macht man das nicht. Ja. Also das ist der Grund, warum da Einzelkinder oft ein bisschen ein Problem haben. Dann sind sie in manchen Punkten natürlich sehr ähnlich wie die ersten Erstgeborenen. Sie sind auch oft sehr perfektionistisch und leistungsorientiert. Oft auch nicht sehr kompromissfähig. Das ist dann, wenn man mit einem Einzelkind verheiratet ist, manchmal auch schwierig. Oder auch in der Berufswelt. Ich erlebe es immer wieder, dass Einzelkinder in Teams, da bespricht man im Team was miteinander und nachher macht das Einzelkind es aber ganz anders, wie es im Team besprochen ist, weil es ihm jetzt die Idee kommt, dass es anders vielleicht besser wäre. Und das ist das, was man in der Ehe dann oft auch als Erfahrung macht. Wir haben es zwar anders besprochen, aber ich mache es jetzt so, weil ich denke, so ist besser. Und dann haben natürlich die Einzelkinder eine Mischung aus ältesten und jüngsten Kind. Sie sind ältestes, sie sind auch jüngstes. Und das ist das, was es ihnen manchmal auch schwierig macht in der Ablösungsphase von den Eltern. Wenn sie gehen, die Einzelkinder, dann beenden sie die Erziehungszeit der Eltern, die Kindheit. Und das kann auch wiederum wie so eine Schuld dann auf ihnen lassen, dass sie jetzt den Eltern hier etwas nehmen, was für die wichtig war und dass sie sich vielleicht gar nicht getrauen, sich abzulösen von den Eltern und dann auch Schwierigkeiten haben, selbst verantwortlich für ihr Leben zu sein, weil sie den Eltern damit ja was zumuten, was ganz schwierig ist für die. Und es ist natürlich auch schwierig, wenn Eltern dann alt werden, dann liegt auch die ganze Last wieder auf dem einen Einzelkind, das muss alles alleine entscheiden, was die Eltern und die Pflege und so weiter betrifft. Kommen wir zum zweiten Kind. Das zweite Kind macht die Erfahrung im Wettkampf. Ich komme da auf die Welt und da ist schon eins. Das bewundere ich, das finde ich toll, ich will das Gleiche können, das Gleiche machen, ich will genauso gut sein, genauso das Beste, genauso können wie dieses. Spürt natürlich das Älteste, ist ja klar. Aber im Grunde genommen ist es ganz normal, dass das zweite erstmal das Gleiche haben und Gleiches sein will wie das erste. Und dann macht es entweder die Erfahrung, es gewinnt diesen Kampf und kommt an die gleiche Stelle oder überrundet das Erste oder eben nicht. Und deswegen kann es so beides in sich tragen. Das ist das kämpferische, rebellische, aber auch dieses lebenskünstlerische, so dieses träumerische. Ich richte mir einen guten Platz im Leben ein. Es darf mir gut gehen, sagt das zweite Kind, sagt das erste nie. Aber das zweite sagt das. Ich komme nachher nochmal drauf. Die zweiten, Alfred Adler hat es gesagt, sind Rebellen. Es gibt diese interessante Geschichte in der Bibel von dem verlorenen Sohn. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Der macht sich auf und erklärt den Vater für tot. Der Zweitgeborene, der will sich ein gutes Leben machen und rebelliert gegen die Familientradition und verschwindet einfach. Sagt, mir doch egal, ich habe gar kein schlechtes Gewissen, wenn ich sowas mache. Der Ältere ärgert sich dann natürlich maßlos. Es ist ganz oft so, dass der Ältere sich ärgert über den Zweiten oder die Zweite, die sich so gut gehen lässt. Und sich was erlaubt, was man sich selber nie erlauben würde. Interessanterweise sind auch ganz viele Revolutionsführer Zweitgeborene. Darwin, Marx, Trotzki, Gandhi, Kopernikus, Arafat, Luther. Interessant, oder? Und dann haben sie oft dieses Lebenskünstlerische an sich, dass sie es sich irgendwie einrichten können, sodass dass es gemütlich ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben 4 Kinder. Wir sind oft umgezogen. Das ist so, wenn man Pfarrer heiratet, dass viel oft umzieht. Bei einem unserer Umzüge war die ungefähr 8. Wir waren alle schwer beschäftigt, haben den Möbelwagen ausgeladen. Und dann kam da ein Liegestuhl raus. Sie ahnen wahrscheinlich schon, was kommt. Sie nahm diesen Liegestuhl, die zweite, klappte ihn auf, setzte sich drauf, zog ein Buch aus der Tasche und las. Das ist für mich das Bild des Zweitgeborenen. Ich, in aller Hektik, aller Unruhe, ich erlaube es mir gut gehen zu lassen. Ja? Das passt schon. Dieses Rebellische, da muss ich noch was dazu sagen, habe ich vergessen. Zweitgeborene widersprechen auch gerne Vorgaben, Autoritäten, Gesetzen, Verkehrsregeln. Rote Ampel, da fahre ich drüber. Parkverbot, mir doch egal. Einbahnstraße. Oh, man passt, guck, was passiert, wenn ich verkehrt rum reinfahre. Mitten in der Nacht mal so beim Auto das Licht ausmachen, mal gucken, wie das sich so anfühlt. Also das ist alles so ein Stück weit so dieses typische Zweitmund. Die Regeln sind doch mir egal. Ist doch völlig egal, oder? Also, spannendes Thema. Jedenfalls etwas, was ich immer wieder bei Zweitgeborenen erfahre und feststelle. Sie sind auch sehr trickreich. Sie versuchen so oft so hintenrum das zu kriegen, was sie wollen. Ich habe hier in Klammer geschrieben, Jakob, falls Sie die Geschichte von Esau und Jakob kennen. Wer überlistet den anderen, dass er ihm sein Erstgeburtsrecht und Erstgeburtssegen abtritt? Der Jakob, der Zweitgeborene, überlistet seinen Bruder, den Erstgeborenen. Es waren Zwillinge, ja, aber trotzdem eins und zwei, ganz eindeutig. Und dieses Trickreiche, das merkt man immer wieder bei den Zweitgeborenen. Sie sind aber auch gute Vermittler. Also, oder man könnte auch sagen Herzensgewinner. Der Erstgeborene, oder der, ja, mal sagen wir mal so, der Erstgeborene, wenn der sagt, ich habe eine Idee, wie man was machen kann, sagt, ich weiß, wie es richtig geht, ich gehe euch voran und ihr müsst alle hinterherkommen. Der Zweitgeborene sagt, ich habe eine Idee und die pflanze ich jetzt in dein Herz. Und in dein Herz. Und ich begeistere dich für diese Idee. Und nachher seid ihr alle dafür. Und wollt alle das auch. Und dann gehen wir da so miteinander diesen Weg. Das ist die Art des Zweitgeborenen. Und dann haben sie natürlich auch einen indirekten Führungsstil. Also wenn sie in Führungspositionen sind, sind sie sehr, in aller Regel sehr angenehme Führungspersönlichkeiten. Weil sie nie so dem anderen eins drüber sind und sagen, du hast nicht gemacht, was ich gesagt habe. Sondern weil sie sozusagen den anderen von seiner Seite her sozusagen sich an seine Seite stellen und ihn von dort her gewinnen wollen. Deswegen sind Zweitgeborene auch hervorragende Pädagogen und sehr gute Lehrer. Und oft sind sie auch Lehrer, Zweitgeborene. Es gibt natürlich auch viele Erstgeborene, die Lehrer sind. Wenn Erstgeborene Lehrer sind, dann sagen sie so, ich sage euch was richtig und was falsch und ihr müsst das machen, was ich sage. Und wenn ein zweitgeborener Lehrer ist, ich traue mich jetzt mal so neben sie zu stehen, dann sagt er, ich guck mal, wo du stehst. Ich schaue mal mit dir in deine Richtung. Und ich guck mal, was du brauchst, damit du da hinkommen kannst, wo du hin sollst. Ja? Also es ist so dieser ganz andere Stil, so das Herz des anderen zu gewinnen und ihm zu helfen, einen Weg zu gehen. Und dann auch ein letztes, was beim zweiten eine ganz wichtige Rolle spielt. Zweite sind sehr viel gelassener als erste. Beim zweiten wissen die Eltern schon, wie es geht. Das Kind darf sich entwickeln, wie es braucht. Beim ersten guckt man, Poster, wann kommt das erste Wort? Oh, schnell mach mal, dass du mal zeigst, wie du schon laufen kannst. Und wann kommt, wo ist der erste Zahn? Und am liebsten würde ich den noch rausziehen und so, ja? Also, dass das Kind ja möglichst das besser ist als alle anderen, so. Beim zweiten gucken die Eltern schon gar nicht mehr. Ach Mensch, du, die hat gerade was gesagt, das habe ich gar nicht gemerkt. Du, die läuft schon. Das heißt, ein zweites Kind darf das Tempo seiner Entwicklung selbst bestimmen. Das erste nicht. Das erste muss die Erwartung erfüllen. Das zweite darf es entwickeln. Und das ist genau wieder der Konflikt zwischen eins und zwei. Das erste Kind darf nicht nach seinen Bedürfnissen hören oder auf sich achten. Das ist so, du musst das tun, was andere von dir wollen und erwarten. Und das zweite darf's. Das ist gemein, oder? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Sag jetzt als Erstgeborene. Es ist ganz mühsam, das zu lernen, als Erstgeborene auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und zu achten. Zweites kann das. Und das ist oft der Konflikt. Kann in der Ehe ein Konflikt sein, eins und zwei, wenn die verheiratet sind. Oder in der Berufswelt ein Konflikt sein. Oder eben auch zwischen Geschwistern ein Konflikt sein. Warum erlaubst du dir sowas? Sagt das Erstgeborene dann zum Zweitgeborenen. Verständlich, oder? Jetzt kommen wir zum dritten Kind. Die dritten Kinder, das ist für mich eine der spannendsten Geschwisterpositionen überhaupt. Das ist eigentlich auch meine Motivation gewesen, überhaupt ein Buch zu dem Thema zu schreiben. Über die dritten Kinder gibt es viel zu wenig, sage ich jetzt mal. Und das ist sowas Besonderes, die dritten Kinder. Das dritte Kind macht diese Erfahrung, es kommt auf die Welt und das sind schon zwei. Und meistens ist dann dadurch auch Platz bei Papa und Mama schon besetzt. Ja, wo ist denn da mein Platz? Ja, irgendwie nicht. Woanders, oder? Ich muss meinen Platz woanders suchen. Und dann machst du die Erfahrung, wenn es dann so ins Krabbelalter kommt oder wenn es dann anfängt zu laufen und mit den Großen mitspielen und dann kommst du da so hin und dann sagen die Großen, oh, geh weg! Du stirbst! Du machst alles kaputt! Und du bist ja so klein! Das ist hart für ein drittes Kind. Dritte Kinder können deswegen oft sehr, sehr einsam sein, weil sie gar nicht wissen, wo sie hingehören. Das ist nicht mein Platz hier. Suche ich mir woanders. Deswegen haben sie oft so eine Sonderrolle. Fühlen sich wie so Trittbrettfahrer oder wie so Außenseiter. Wissen gar nicht so recht, wo sie da hingehören. Und suchen dann oft auch in Tagträumereien ihren Weg oder auch indem sie einfach ausbrechen. Das ist übrigens interessant, das erzählen mir immer wieder Mütter, die mehrere Kinder haben, so drei oder vier, das dritte Kind, dass das einfach mal abhaut. Und keiner merkt es. Aber nach einer Weile merken sie es dann doch. Wo ist das Kind? Und dann müssen wir es oft lang suchen, bis man es findet. Das ist ganz interessant. Ich sage immer zu Müttern, die mehrere Kinder haben, also drei oder vier, passen sie auf ihr drittes Kind auf. Als Mutter denkt man ja, das wird jetzt auch noch irgendwie groß, und muss nicht mehr, ich weiß schon, wie es geht und muss gar nicht mehr so aufpassen. Und plötzlich ist es dann immer da, gell? Immer weg. Und dieses Verschwinden, aus den Augen verlieren, das kann schon passieren beim dritten Kind. Und deswegen ist es gut, wenn man sich da so einen besonderen Haken im Kopf macht oder im Herz, wo ist mein drittes Kind, wie geht's ihm? Gibt es Unterdrückungsstrukturen in der Familie? Das ist oft so, dass die zwei Großen dann das Kleine da unterdrücken und oder vielleicht auch quälen und dass sich das dann zurückziehen muss oder dass es sich schützen muss. Deswegen gehen die in beruflichen Ausbildungen oder beruflichen Wegen oft auch Sonderwege. Die eins und zwei gehen beide ins Gymnasium, das dritte geht in die Realschule oder in die Hauptschule oder umgekehrt. Die eins und zwei machen das, was die Eltern so erwarten. Das dritte macht was ganz anderes. Macht es ganz, ganz anders wie die Geschwister. Geht einen völlig anderen Weg. Sie haben oft auch wenig Schuldgefühle. Die denken sich ganz viel aus und halten das alles für wahr und erzählen das dann als Wahrheit. Und dann sagt das Älteste, das ist gelogen. Und dann sagt das dritte, nein, das stimmt. In meiner Fantasie stimmt das alles, ja. Und deswegen sagen Erstgeborene oft, du bist ein Lügner, du hast ein Problem mit der Ehrlichkeit oder mit der Wahrheit. Und das Dritte sagt, nein, das ist alles in meiner Fantasie, alles wahr, alles stimmig und so. Und sie sind deswegen, weil sie eben oft auch ausbrechen aus diesem System, oft auch sehr kreative Menschen, sehr innovative, sehr zukunftsorientierte Menschen. Sie sind oft auch kreativ chaotisch. Also sie haben oft ein Problem mit Ordnung. Aber sie sind in aller Regel auch sehr witzig und sehr humorvolle Menschen. Sie können über ganz, ganz vieles lachen, über das andere, weil sie sich nur ärgern würden, aber Dritte können dann darüber auch oft lachen. Sie haben häufig eine sehr sensible, einfühlsame, gutmütige Art, eine soziale Art. Man findet sie ganz oft in sozialen Berufen, die Dritten. Man könnte auch sagen, sie sind so Kümmerer. Sie können so ganz tief erspüren, wie es Menschen geht. Und können es dann auch ansprechen und hat das Gefühl, man ist verstanden. Und sie sind ganz häufig auch in künstlerischen Berufen zu finden oder eben in erzieherischen, in pädagogischen Berufen, sozialen Berufen. Also Zauberer, Puppenspieler, Schauspieler, Musiker, und ganz oft die Dritten. Und ich denke oft, wie wird es sein, wenn wir in unserer Gesellschaft immer weniger Dritte Kinder haben? Da wird uns was fehlen. Schade sein. Ja, und das Letzte, was ich noch nennen möchte, sie haben oft wenig Ehrgeiz und wenig Lust zu führen. Es gibt eine ganz spannende Geschichte. Ich habe vorhin den Mose mal kurz erwähnt. Als Mose von Gott berufen wird, fällt ihm alles, der ist der Dritte, der Mose, fällt ihm alles Mögliche ein, warum er das nicht machen kann. Er kann nicht reden und er will auch nicht und er hat überhaupt keine Lust und so, ja. Er macht es irgendwann dann doch. Aber dass er sich das überhaupt getraut, da würde ich doch als Erstgeborene sagen, das geht doch aber gar nicht, oder? Wenn jetzt Gott zu dir was sagt, oder wenn jetzt eine Autoritätsperson oder sonst jemand irgendwas zu dir sagt, was er von dir erwartet, und du sagst, ich habe keine Lust, das geht doch nicht. Musst du sagen, ja, das mache ich, ist doch klar. Ich erfülle doch die Erwartung. Aber der Mose hat erstmal den Mut zu sagen, will er nicht oder kann er nicht oder keine Lust dazu. Also keine Lust zu führen. Und jetzt kommt das jüngste Kind. Das jüngste Kind macht diese Erfahrung von mittendrin. Ich habe hier eine Grafik, wie ich vorhin schon gezeigt habe, eine Familie mit 4 Kindern. Es kommt auf die Welt und das sind viele. Das ist die erste Erfahrung. Ich komme da und ganz viele um mich rum. So ein paar größere, ein paar so mittelgroße und vielleicht ein paar nicht so ganz große. Ich werde hineingeboren in ein Netzwerk oder in ein System mit vielen Menschen. Und je nachdem, wie ich da empfangen werde, mache ich da sehr unterschiedliche Erfahrungen. Entweder ich bin ein sehr fröhliches und ausgelassenes Kind, wenn ich willkommen bin, wenn ich herzlich empfangen werde. Meistens dann auch recht laut. Jüngste Kinder müssen laut sein, sonst werden sie nicht gehört. Es kann aber auch sein, sie sind schüchtern, zurückhaltend, wehleidig, mutlos und voller Minderwertigkeitsgefühle. Je nachdem, was sie für Erfahrungen machen. Es kann sein, dass sie unterdrückt werden, dass sie gequält werden, dass sie benutzt werden. Also wenn du mitspielen willst oder wenn du dazugehören willst, musst du das für mich tun und das für mich tun. Und dann unterwerfen sich die Jüngsten oft unter die älteren Geschwister, damit sie dazugehören. Es kann sein, dass dann so Repressionen, so Gewaltstrukturen entstehen. Nur um dazuzugehören, opfere ich mich, damit ich dabei bin. Und wenn das sozusagen die Urerfahrung ist, dann kann es sein, dass ich auch als Erwachsener misstrauisch bin. Was machen die mit mir? Was haben die mit mir vor? Kann ich denen trauen? Ja, also auch das kann sehr wohl sein. Häufig sind Jüngste auch verwöhnt und ohne Verantwortung. Ist ja auch klar. Also wenn es das Jüngste nicht macht, obwohl es das machen sollte, machen es halt andere. Ja, auch nicht so schlimm. Ja gut. Aber man lernt dann eben auch nicht sozusagen die Verantwortung zu übernehmen. Sie müssen sich oft sichtbar machen und übertreiben, machen so Übertreibungen, dann, um laut zu werden, um sich zu zeigen, deutlich zu machen, dass sie hier eine besondere Rolle spielen. Also sie sind deswegen oft Beobachter und Erzähler, Schriftsteller, Journalisten, Fotografen, Kameramänner sind ganz oft jüngste Kinder. Ich sehe, was hier los ist, beobachte es, fasse es zusammen und mache es sichtbar für alle. Ich saß neulich neben einem Journalisten und der sagte dann zu mir, was er also macht. Und dann habe ich ihn gefragt, sind Sie ein jüngstes Kind? Ich sagte, woher wissen Sie das? Also es ist ganz, ganz oft so, dass Schriftsteller, also Journalisten, jüngste Kinder sind. Dann gibt es einen wichtigen Punkt, den man oft zu wenig beachtet. Jüngste Kinder machen eine ähnliche kränkende Erfahrung wie die ersten Kinder, nämlich dann, wenn die Geschwister ausziehen. Die verlieren ihre Peer Group, ihr Netzwerk, ihre Freundschaften, ihre Gleichaltrigen, mit denen sie unterwegs sind. Ich weiß es noch gut, wie unsere Jüngste ganz tief betroffen davon war, wie dann die zwei älteren Schwestern fast gleichzeitig ausgezogen sind. Und ich wollte sie dann trösten und habe dann gesagt, du weißt was, wir machen jetzt jede Woche was Besonderes miteinander. Und dann, als die Schwestern zu Besuch kamen, sagte sie zu denen, jetzt stellt euch mal vor, jetzt will die Mama jede Woche was mit mir machen. Das wollte sie gar nicht. Ich dachte, als Erstgeborene, es wird ihr doch gut tun, wenn sie die Eltern für sich ganz allein hat. Das wäre so meine Sehnsucht gewesen als Erstgeborene. Sie wollte das gar nicht. Sie wollte ihre Geschwister. Es war für mich eine sehr interessante Erfahrung, dass viele Geschwister, viele Jüngste genau unter diesem Moment sehr leiden, wenn sie dann alleine zurückbleiben bei den Eltern. Das Letzte, sie denken und leben in großen Netzwerken. Das ist ihre Urerfahrung, dass man in Netzwerken unterwegs ist. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Internetnetzwerke, sondern also auch reale Netzwerke. Und sie können sehr gute Netzwerkarbeit auch machen. Menschen miteinander vernetzen und auch mit vielen Menschen in Kontakt sein. Und das ist dann auch ein Vorteil von dieser Position der jüngsten Kinder. Ich möchte abschließen mit diesem Satz, den ich vorhin ja schon mal erwähnt habe. Ich möchte nochmal die Relativierung aufgreifen. Es kann alles auch ganz anders sein. Also es kann sein, dass Sie jetzt sagen, nö, stimmt nicht. Dann denken Sie nochmal an das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt oft auch die Erfahrung, dass man unverarbeitete Konflikte in der Familie sozusagen nochmal aufgreift als Kind, damit sie endlich mal gelöst werden und dass man deswegen seinen Platz in der Geschwisterposition gar nicht richtig einnehmen kann, weil man sozusagen ein Thema von einem Großvater, einer Großmutter oder einem Großonkel oder einem Vater oder einer Mutter nochmal aufnimmt, nochmal bearbeiten muss, was nicht gelöst ist und deswegen nicht sozusagen seinen Platz finden kann. Oder eben auch all die anderen genannten Dinge, die ich vorhin genannt habe, können eine Rolle spielen darin, dass ich den Platz nicht einnehmen kann. Vielleicht hat Ihnen dieser Abend jetzt ein bisschen geholfen, sich selber besser kennenzulernen, besser zu verstehen oder eben Ihre Mitmenschen. Und vielleicht auch unter dem Aspekt dieses Themas manches in Ihrem Leben nochmal neu anzuschauen oder neu zu klären. Und ich danke Ihnen fürs Mitmachen und fürs Zuhören und hoffe, dass Sie davon profitieren können. Vielen Dank.